Schlagbaum.
Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zum Schlagbaum-Podcast Nummer 11. Wir sind heute zu zweit. Patrick, wie schön, dass du dabei bist, dass wir uns heute über so schwierige Dinge wie Zoll und Zollreform unterhalten können. Wir haben gerade schon festgestellt im Vorgespräch, wir haben beide in der Sonne heute Mittag gesessen. Ist das nicht herrlich, dass jetzt endlich das Wetter wieder vernünftig wird?
Endlich kommt der Sommer. Er kommt zwar langsam, weil es ist doch ganz schön frisch, aber die Sonne tut schon wirklich gut. Ja, das stimmt.
Also in Münster in der Sonne ging's und insofern freue ich mich auch später nochmal eine Runde mit dem Fahrrad, mich in der Sonne zu bewegen. Herrlich ist das, wenn es dann doch wieder Frühling wird. Aber wir wollten ja nicht über die schönen Dinge, sondern wir wollten über die ernsten Dinge reden. Und als ernstes Thema haben wir uns überlegt, heute unbedingt mal die aktuellen Informationen zur Zollreform auszutauschen. Wir hatten im letzten Schlagbaum berichtet, dass wir in den letzten Wochen viele Jahresupdate-Veranstaltungen gehalten haben und eines der häufigsten Fragen war, wie geht's eigentlich der Zollreform, was kommt da auf uns zu? Nicht zuletzt deswegen, weil im vorvergangenen Jahr man in Brüssel sehr ambitioniert gestartet war und festgestellt hat, dass man eigentlich schon im März 2026 starten wollte. Nun haben wir März 2026 und ich glaube, es ist keine Überraschung zu hören, dass es noch keine Zollreform gibt. Patrick, wo stehen wir gerade?
Das ist eine gute Frage. Wir stecken gerade mitten in den Trilogverhandlungen aus EU-Kommission, EU-Parlament und Europäischem Rat, die jetzt gerade über die Reformvorschläge verhandeln. Da gibt es im Wesentlichen ja den Kommissionsvorschlag von 2023. Den viele Zuhörer wahrscheinlich kennen und über deren Details wir sicherlich auch gleich im Detail sprechen werden. Und es gibt von Juno 2025, glaube ich, ist es die Ratsposition dazu. Da, dazwischen gab es auch noch einen Vorschlag vom Parlament, der hat aber nur wenige Änderungen drin, dass wir über den nicht so im Detail sprechen müssen. Aber die beiden Positionen zwischen Kommission und Rat gehen in einigen Punkten doch sehr weit auseinander. Mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, jetzt so aus Sicht eines Wirtschaftsbeteiligten, mal ins Positive, mal vielleicht ins Negative, mal ein bisschen ins Ungewisse oder ins Unreine. Da müssen wir warten, was die Trilogverhandlungen ergeben. Und die spannende Frage ist, wann werden diese Verhandlungen abgeschlossen werden? Was ich so aus den Verbänden mitbekommen habe, wir stecken ja jetzt gerade in der zypriotischen Ratspräsidentschaft und die Zyprioten haben wohl zu Beginn des Jahres angedeutet, wir haben keine Kapazität und für das Thema Zollreform, wir setzen unsere Prioritäten in unseren 6 Monaten Ratspräsidentschaft woanders. Und die wollten nicht. Ja. Danach im zweiten Halbjahr kommt die irische Ratspräsidentschaft. Die haben sogar den Zyprioten schon Unterstützung angeboten, damit es schneller geht. Deswegen müssen wir gucken, ja, wird sich im ersten Halbjahr was tun oder müssen wir noch bis ins zweite Halbjahr hinein warten.
Das ist auch das, was ich gehört habe. Also die offizielle Lesart des Negotiations are currently ongoing, was schon ungewöhnlich ist. Also wenn man sich überlegt, dass im Juni, du hattest den Beschluss gerade zitiert, vom Rat genau der Rahmen dieser Verhandlungsspielräume, Trilog heißt, es verhandeln das Europaparlament, die Kommission und der Rat, also die drei großen Player in Brüssel über ein gemeinsames Ergebnis. Und im Juni, Ende Juni wurde beschlossen, seitens des Rates diese Verhandlungen zu starten mit einem genauen Auftrag, in welchem Rahmen zu verhandeln ist. Also wenn man sich überlegt, dass seit Ende Juni letzten Jahres nach wie vor verhandelt wird, gut, zwischendrin gab es immer mal Pausen, dann ist das schon eine relativ lange Zeit. Die scheinen da doch an echten Knackpunkten rumzukauen. Das ist das, was sich nach außen hin darstellt. Und wenn wir das gleich mal durchgehen, werden wir auch feststellen, das ist alles andere als trivial. Man setzt hier schon sehr grundsätzlich an. Man hat ja auch entsprechende Ambitionen. Ich habe an einer Stelle gelesen, man möchte eine Zollreform in einer Größe schaffen, die es in den letzten 50, 60 Jahren nicht gegeben hat. Das sind ja schon Ansprüche, die da formuliert werden, die man fast nur aus Nordamerika kennt. Und entsprechend wird man auch intensiv verhandeln. Aber ich habe noch kein Ergebnis. Also aktuelle Informationen. Vielleicht ist in diesen Tagen, die Trade Contact Group trifft sich, was Neues zu hören. Aber wir kennen es jetzt beide noch nicht. Aber die Frage ist, woran hängt es eigentlich? Vielleicht müssen wir eben den Rahmen noch darstellen. Also wir haben derzeit ein Zollrecht, was vollständig europäisch ist. Das ist im Wesentlichen der Unionszollkodex, eine Verordnung aus tatsächlich 2013, die dann 2016 in Kraft getreten ist, zusammen mit den beiden Ausführungsverordnungen, nämlich zum einen der Durchführungsverordnung, zum anderen der Delegiertenverordnung. Also ein sehr komplexes und auch artikelstarkes Regelwerk, was komplett überarbeitet werden soll. Es soll auch komplett neu gemacht werden. Das ist alle paar Jahre so. Das ist bei der EU so. Alle Gesetze, die auf europäischer Ebene geschaffen werden, werden nach kürzester Zeit auch überarbeitet. Also zunächst in ein Review geschickt und dann stehen sie zur Überarbeitung an. Und genau in dieser Phase sind wir jetzt auch, dass man sagt, man braucht einige Sachen komplett neu. Aber es gibt auch einige Ziele, die zu verfolgen sind in diesen neuen Regelungen, die sich tatsächlich nicht mehr mit einem Umändern des alten Gesetzes vereinbaren lassen. Also ein so ein Ziel ist beispielsweise, dass man versucht, europaweit einheitliche IT-Infrastruktur, du hast es, glaube ich, die IT-Zollunion genannt, oder?
Genau, ich habe 2017 schon mal einen Fachaufsatz geschrieben mit der Überschrift Keine Zollunion ohne IT-Union. Weil ich nach dem Inkrafttreten des UZK 2016 gesagt habe, Mensch, jetzt haben wir zwar die schriftliche Zollanmeldung durch eine elektronische Zollanmeldung ersetzt, aber wenn ich in einem großen Konzern arbeite und vielleicht in mehreren EU-Mitgliedstaaten, zum Beispiel an mehreren Häfen oder an mehreren Flughäfen Zollabfertigungen mache, dann brauche ich im Ergebnis, wenn ich in 27 Mitgliedstaaten abfertigen will, 27 unterschiedliche IT-Systeme. Ja, das heißt, wir haben zwar die physischen Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten abgeschaffen, haben aber gleichzeitig digitale Grenzen hochgezogen, indem wir die Hoheit über die IT-Systeme bei den Mitgliedstaaten verankert haben. Das war damals so meine Kritik. Da hieß es so von Seiten der deutschen Verwaltung, ja, wir verstehen das Problem, aber daran wird sich nichts ändern, denn die Mitgliedstaaten werden diese Hoheit nicht mehr aufgeben. Und genau das versucht die Zollreform jetzt mit dem EU Customs Data Hub, zu sagen, Mensch, wir brauchen eine einheitliche IT-Umgebung für das Thema Zoll in ganz Europa.
Ja, das ist eine der Lösungen. Aber eben nochmal, um das näher zu illustrieren, die haben wirklich für jeden einzelnen Mitgliedstaat ein eigenes IT-System gebaut. Und selbst die Österreicher haben nicht mit den Deutschen zusammengearbeitet oder umgekehrt, obwohl sie ja dasselbe Recht haben, dieselbe Sprache. Es wäre nicht so schwer gewesen. Aber auch das hat man nicht gewollt, sondern hat in jedem Mitgliedstaat wirklich das eigene Ding gebaut, was für internationale Konzerne ein Graus ist, weil man ja dann wirklich für jede Niederlassung in jedem Mitgliedstaat eine eigene Anwendung finden muss. Beziehungsweise die Logistiker, die grenzüberschreitend tätig sind, naturgemäß, müssen sich in jedem Land an andere Systeme und andere, an anderes Datenumfeld gewöhnen. Die EU hat damals konstant gesagt, wir beteiligen uns daran nicht, das ist euer Job, macht ihr alleine. Und deswegen hat dann auch jedes Land sein eigenes System gebaut. Und das ist eines der Kritikpunkte. Ein anderer Kritikpunkt ist, vielen Unternehmen geht es nicht schnell genug, was wir derzeit im Zollrecht haben. Diese ganzen Systematiken von Einzelanmeldungen, Freigaben und so weiter, das ist doch auch ein Irrsinn, wenn man mal ehrlich ist. Ein Unternehmen bekommt Ware und verkauft Ware in großen Mengen. Alles ist umsatzsteuerrelevant, sowohl der Wareneingang als auch der Warenausgang. Da werden monatliche Meldungen abgegeben und alles ist gut. Und wenn die gleiche Ware als zollrelevanter Vorgang reinkommt, dann muss für jeden einzelnen Wareneingang eine eigene Zollanmeldung abgegeben werden. Das ist doch ein bisschen antiquiert anmutender Umstand, der auch vielleicht der Tatsache nicht gerecht wird, dass die Unternehmen viele Dinge automatisiert wahrscheinlich einfacher und schneller können. Und ehrlicherweise, die Verwaltung könnte es auch automatisiert einfacher und schneller. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, woran man auch sehr intensiv gearbeitet hat. Und der letzte Punkt, der auch ganz wichtig war, viele Unternehmen sind AEU geworden, haben aber keine Vorteile, haben ganz viele Prozesse gebaut, aber letztlich nichts dafür gekriegt. Das ist ein ganz großer Kritikpunkt. Dinge müssen einfacher, schneller werden, damit die Unternehmen auch, wenn sie entsprechend gut aufgestellt sind, auch entsprechende Vorteile seitens der Verwaltungsabwicklung nutzen können. Und ich glaube, das ist auch einer der Dinge, die im neuen System kommen sollen. Aber du hast es schon angesprochen, die EU hat daraus ein ganz wildes Ding gebaut. Das kann man mal als erstes die Datenplattform erwähnen. Da soll ein zentrales Data Hub entstehen. Irgendwo in der EU eine Riesenmenge an Daten über sämtliche zollrelevanten Daten jeden Tages. Also im Prinzip alle Einfuhren, Ausfuhren, Einlagerung, Auslagerung, Versende und so weiter, alles das mit allen Waren, allen Wirtschaftsbeteiligten, allen Warenbewegungen und allem, was dazu gehört, soll in einen riesen Datenhub rein zur Nutzung durch alle interessierten Behörden, damit Risikoanalyse betrieben werden kann, damit gezielt die Ressourcen der Kontrolle genutzt werden können und damit man einen besseren Überblick hat, europaweiten Überblick über das, was zollrelevant in Europa passiert. Klingt auf den ersten Moment super. Aber ich gebe offen zu, ich habe da gewisserweise Bauchschmerzen. Wir schaffen einen Datenriesen. Und ich habe bisher in den Vorschlägen noch nicht genau gelesen, wie der Datenschutz da perfekt sichergestellt sein muss. Aber gut, das sind wahrscheinlich Detailregeln, über die wir noch zu einem späteren Zeitpunkt reden müssen, wenn die Entwürfe da sind. Aber das ist, glaube ich, so der erste Punkt, über den diskutiert wird, der ein echter Knackpunkt ist, oder?
Ja und nein. Natürlich ist das Thema Datenschutz wichtig, vor allem wenn die Daten zentriert sind. Aber wie ist denn der Datenschutz heute? Also wir wissen ja, dass der Hafen Piräus, wo ja, alles, was gut heute nicht mehr, aber bis vor ein paar Jahren noch aus dem Suezkanal kam, als erstes Mal in Piräus in Griechenland gelandet ist, wo die Ankunftsanzeige für jedes Schiff gelandet ist, weil da am ersten Eingangshafen in der EU die Ankunftsanzeige abgegeben wird. Jetzt wissen wir, dass diese Ankunftsanzeige über die Hafentelematiksysteme an die Zollbehörden übertragen werden und dass der Hafen Piräus von einem chinesischen Hafenunternehmen betrieben wird. Da fragt sich heute keiner, wenn ich einem Zollbroker meine Rechnung gebe und sage, ich kaufe die Ware bei dem Lieferanten zu dem Preis in der Menge und ich gebe dem Broker die Daten, damit die Reederei die Ankunftsanzeige in Piräus über die Hafensysteme abgeben kann. Was ist denn heute mit meinen Daten?
Ich will mir die Frage nicht stellen.
Und offensichtlich stellt man sie sich im Status quo nicht, weil man gewohnt ist, dass man die Daten einfach übermittelt. Und das machen wir seit 20 Jahren so. Deswegen haben wir uns die Frage nicht gestellt. Und wenn sich jetzt ein Prozess ändert und sagt, wir kriegen einen neuen Data Hub, da steckt das Wort Daten ja auch schon drin, dann kommt sofort die Frage nach dem Datenschutz. Dann frage ich mich, naja, natürlich ist das eine wichtige Frage, die sollte geklärt werden. Aber wir sollten uns auch überlegen, ist es besser oder schlechter als der Status quo? Oder ist es nur anders?
Wir warten es ab. Aber es ist ein Thema, über das geredet werden muss. Aber ich bin tatsächlich an der Stelle ein Stück weit überrascht, dass das Thema bisher nicht großartig problematisiert wird. Also die Datenschützer sind in Brüssel eigentlich relativ gut. Als wir vor einigen Jahren mal das Verfahren in Bezug auf die Steuer-ID geführt haben, wo es ja um die Frage ging, ob bei der AEO-Beantragung die Steuer-ID eines Zollbeauftragten verlangt werden kann. Das haben wir bis zum EuGH durchdekliniert und am Ende ja auch eine entsprechende Veränderung, eine Einschränkung vom Personenkreis erreicht, haben wir tatsächlich auch Rückenwind von Datenschützern bekommen, die gesagt haben, hey, das geht ja wohl nicht. Auf europäischer Ebene sind die sehr stark, und auf nationaler wahrscheinlich auch. Aber die haben dieses Thema, soweit ich es mitgekriegt habe, noch gar nicht aufgegriffen. Vielleicht kommt das auch noch.
Ich hab vor kurzem ein Video gesehen von einer Datenplattform, wo man sich den kostenpflichtigen Account kaufen kann. Und da kann man eingeben und sagen, Mensch, ich möchte wissen, ja, ich komme aus der Automobilindustrie, ich sage jetzt mal die Felge der Firma XY, ja, was kostet denn die und wo werden denn Felgen zu welchem Preis aus welchen Ländern importiert? Und dann kann man sich diese Importdaten angucken und kann mit einem kostenpflichtigen Account diese Daten abrufen. Ich habe mal versucht herauszufinden, wo diese Daten herkommen. Ich weiß es nicht. Ja, die Firmen sitzen irgendwo im Ausland, auf irgendwelchen komischen Inseln, die diese Daten bereitstellen. Aber man kann solche Daten heute schon kaufen. Das heißt, die Problematik habe ich heute schon.
Ich kenne das von Datensätzen drittländischer Zollverwaltungen. Also wir haben mehrere Strafverteidigungsfälle, wo Medien bestimmte Exporte nach Russland auch über Bande aufgedeckt haben, weil die Importdaten beispielsweise Russlands auf Datenbanken, die ich nicht kenne, mehr oder weniger frei verfügbar sind. Und Medien darauf zugreifen können und sagen können, da ist aber was aus China nach Russland gelaufen oder aus Indien oder was auch immer. Und da kann man genau sehen, das ist eine Werkzeugmaschine der Marke so und so viel. Und das ist ein echtes Thema. Also man muss die kaufen können. Ich weiß es von asiatischen Ländern, dass sie frei verfügbar sind. Aber ich habe es bisher von europäischen Zollverwaltungen noch nicht gehört. Aber vielleicht kennt das hier jemand und kann mir das erzählen. Das fände ich auch mal ganz spannend, ob das irgendwo veröffentlicht wird. Vielleicht auch über Bande, wenn Hafenbetreiber, was ich nicht weiß und auch nicht behaupten kann, irgendwelche Daten möglicherweise weitergeben. Aber ich glaube, das Datenschutzthema wird tatsächlich an der Stelle nicht diskutiert, sondern hier geht es wahrscheinlich eher um die Frage, wie viel Zentralisierung will man und wie viel nationale Kompetenzen lässt man. Ich glaube, das ist das erste große Spannungsfeld, was ja davon gebildet wird, dass wir einen Datenhub haben. Das wird nicht alleine da stehen, sondern das wird über eine europäische Zollbehörde, eine European Customs Agency, verwaltet werden. Und da geht es nicht nur um die Frage, welche Mitgliedstaat bekommt das. Zurzeit läuft das Bewerbungsverfahren, um es ganz lustig zu sehen. Man kann die Bewerbungsunterlagen einsehen auf der Kommissionsseite, wie die einzelnen Städte sich sehr bemühen, diese Customs Agency zu bekommen. Aber noch viel wichtiger ist, welche Macht wird das Ding haben? Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, wie viel läuft über dieses Data Hub? Ich glaube, da wird die Machtfrage gestellt. Da wird noch nicht so viel im Detail verhandelt. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir uns darüber mal unterhalten. Wie soll das eigentlich ablaufen mit dem Datenhub? Also nehmen wir mal so einen praktischen Fall. Da kommt jetzt dein Schiff über den Suezkanal auf Europa zu. Wie sehen denn die unterschiedlichen Reformentwürfe jetzt die unterschiedliche Importabwicklung? Du hast das mal nebeneinander gelegt, wie das ablaufen würde in der Zollanmeldung oder aber auch Nicht-Zollanmeldung. Also wie kommt die Ware in den freien Verkehr?
Genau, also 2023, als der Kommissionsentwurf kam und gesagt hat, wir schaffen die Zollanmeldung ab und in Zukunft findet die Überlassung statt, wenn alle Daten zur Verfügung stehen, dann habe ich mich natürlich schon auch erstmal gefragt, hey, Moment mal, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich mir den Prozess mal angeguckt und als dann 2025 der Ratsentwurf kam, habe ich die mal übereinander gelegt. Und heute ist es ja so, heute kommt das Schiff an, wie ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel in Piräus. Und dann wird erstmal die Ankunftsanzeige für das ganze Schiff abgegeben. Mehr ist es erstmal noch nicht. Wenn dann das Schiff weiterfährt, sagen wir mal Richtung Hamburg und da wird mein Container abgeladen, dann gebe ich die Gestellungsmitteilung und die Anmeldung zur vorübergehenden Verwahrung ab. In Deutschland, im Atlas, passiert das ja in einem Arbeitsschritt mit der SUMA. Und dann bin ich erstmal in der Verwahrung und habe 90 Tage Zeit. Innerhalb der 90 Tage gebe ich dann meine Zollanmeldung ab, sagen wir mal zum freien Verkehr. Die wird dann erstmal angenommen. Ja, und wenn der Zollbeamte sagt, hier, ich habe diese Zollanmeldung erhalten, nichts anderes ist ja die Annahme, dann beginnt erstmal seine eigentliche Arbeit. Denn dann muss er prüfen, was ist es für eine Ware, habe ich Verbote und Beschränkungen, will ich die beschauen, will ich Muster und Proben entnehmen, stimmt die Tarifnummer, sind alle Unterlagen da, stimmt der Zollwert und erhebt dann die Einfuhrabgaben. Und wenn die Einfuhrabgaben bezahlt sind oder bezahlt werden können, dann kriege ich die Überlassung und dann ist alles gut. Ne? Und jetzt ist die große Frage, wie sieht es denn aus, wenn ich gar keine Zollanmeldung mehr habe? Und da sagt die Kommission erstmal, die Verwahrung beginnt mit der Ankunftsmitteilung. Jetzt muss ich natürlich die Ankunftsmitteilung insofern modifizieren, dass man sagt, ja, die Ankunftsmitteilung wird nicht mehr für das ganze Schiff abgegeben, sondern nur für die Ware, die an dem Hafen auch entladen wird. Das hat der Kommissionsentwurf noch übersehen. Da haben sie nämlich den heutigen 133 UZK der Ankunftsmitteilung, ich glaube 133 ist es, 1:1 kopiert. Das hat der Ratsentwurf 2025 dann gelöst und hat gesagt, nee, also die Ankunftsmitteilung wird nur für die Ware abgegeben, die an dem Hafen dann, um beim Seefrachtbeispiel zu bleiben, auch entladen wird. Und in dieser Ankunftsmitteilung stecken wir dann schon alle Daten drin, die ich für eine vorübergehende Verwahrung brauche. Und deswegen beginnt mit dieser Ankunftsmitteilung automatisch die vorübergehende Verwahrung. Und somit ist das Thema gelöst. Und das finde ich eigentlich schon mal eine gute Sache, weil dann muss ich die Daten schon mal nicht mehr zweimal abgeben. Heute gibt die Reederei die Ankunftsmitteilung in Piräus ab und ich gebe die Anmeldung zur vorübergehenden Verwahrung in Hamburg ab. Und der Datenkranz ist fast identisch, wenn man sich die Datengrenze mal anguckt. Das heißt, das Thema Doppelangabe von oder Doppelübermittlung von Informationen fällt damit schon mal weg oder wird reduziert. So. Dann sagt der Zollsoll, jetzt bin ich in der Verwahrung, habe 90 Tage Zeit und jetzt findet die Datenbereitstellung durch den Einführer statt und zwar sobald die Daten verfügbar sind, spätestens aber vor der Überlassung. Und Also gibt es schon mal keine Zollanmeldung mehr, sondern die Daten werden einfach an den Data Hub geliefert. Und wenn die Daten vollständig sind, dann kann zumindest mal eine Überlassung stattfinden. Ja. Eine Kollegin von mir hat das mal skizziert und hat gesagt, Mensch, das könnte in einem Art Ampelverfahren ablaufen, dass man sagt, ja, wenn du ins Zolllagerverfahren willst, ja, da brauche ich dann vielleicht noch keinen Zollwert und die Frage nach Verboten und Beschränkungen stellt sich nicht. Also ist für das Zolllagerverfahren vielleicht schon die Ampel schon grün, da könnte eine Überlassung schon stattfinden. Für den freien Verkehr ist es aber noch gelb, weil eben bestimmte Informationen noch fehlen oder bestimmte Unterlagen noch nicht enthalten sind. So könnte man sich das gedanklich vielleicht mal vorstellen.
Also man rafft die Mitteilungen. Also man übermittelt nur einmal noch Daten. Ich habe von verschiedenen Unternehmen rückgemeldet bekommen, dass das manchmal ein Problem ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo der Container noch nicht quasi da ist, ist die Datenqualität noch nicht so hoch. Dann ist es mehr das, von dem man geglaubt hat, dass es im Container drin ist. Und zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens bei der Gestellung, kann man dann die echten Daten, wenn man wissen, was drin ist. Das ist aber wahrscheinlich nur durch Datenqualität bei den Unternehmen lösbar am Ende des Tages. Und die Tatsache, dass es unterschiedliche Daten sind, ist ja auch tatsächlich nicht sonderlich schön. Aber davon müssen wir halt ausgehen, dass sich da Dinge verbessern, dass auch die Qualität der Daten sich verbessert. Und dann ist es in der Tat eine einfache Lösung, dass man einmal übermittelt und mit den Daten dann weitermacht, sofern auch der gesamte Datenkranz vorhanden ist.
Genau, also deswegen ist dann die Frage, ne, wie groß ist der Datenkranz für welches Zollverfahren? Für den freien Verkehr ist der Datenkranz sicherlich mit am höchsten, ne, für andere Zollverfahren vielleicht ein bisschen niedriger. Und dann sagt der Kommissionsentwurf, okay, eine Überlassung findet statt, wenn ich einen Einführer habe, der für die Sendung verantwortlich ist. Heute habe ich ja nur die Person des Anmelders, da könnte man auch lange darüber diskutieren, was ist der Unterschied zwischen dem Einführer und dem Anmelder. Es ist keine Kontrolle angeordnet worden oder es stehen keine Verbote und Beschränkungen einer Überlassung entgegen. Die Waren sind in der EU eingetroffen, ja, und es sind die Einfuhrabgaben entrichtet oder es ist eine Sicherheit geleistet worden. Ja, das heißt, wenn die Ware jetzt in der Verwahrung ist, ja, und alle Daten für die Überlassung zum freien Verkehr sind da und ich sage dazu zur Behörde, ich möchte, irgendwo gibt es ja auch einen Verfahrenscode, der dann in dem Datenkranz drinsteckt, in welches Zollverfahren möchte ich. Und wenn dann dafür alle Daten da sind, dann sagt die Behörde, okay, dann ist die Verwahrung jetzt beendet und die Ware ist jetzt in dem freien Verkehr oder in dem anderen Zollverfahren. Und da müssen sicherlich noch ganz viele Details geregelt werden, aber so von der Grundidee her finde ich den Gedanken gar nicht schlecht, zu sagen, hey, jede Information, die am Ende in die Zollanmeldung muss, muss ich nur einmal liefern. Und wenn sie schon in der Ankunftsanzeige geliefert worden ist, dann muss ich sie für die Überlassung in den freien Verkehr nicht nochmal liefern. Denn wenn man sich heute die Prozesse anschaut, wie oft werden Rechnungen an Spediteure, an Zollbroker, an die Zollabteilung oder an wen auch immer geschickt, damit man wieder erstmal die Anmeldung zur Verwahrung abgeben kann und 90 Tage später brauche ich die gleichen Informationen und muss sie in eine Zollanmeldung übertragen. Und also da kann man sich sicherlich schon einen prozessualen Vorteil daraus ableiten, wenn ich die Daten nur noch einmal abgeben muss und nicht mehr mehrfach.
Also ich gehe mit dir überein, wenn eine Änderung möglich ist. Und zwar auch eine Änderung, die berücksichtigt, dass es ein Tagesgeschäft gibt, was schnell ist. Gerade im Bereich der Warenbewegung, der Logistik ist es ja sehr schnell. Und es muss berücksichtigt werden, dass Daten möglicherweise fehlerhaft sind und nochmal korrigiert und zu einem späteren Zeitpunkt was anders angegeben werden können, ohne dass daraus direkt irgendeine bußgeldrechtliche oder wir verkürzen ja Abgaben auf diese Art und Weise möglicherweise, irgendeine strafrechtlich relevante Konsequenz folgt. Ich sehe es zwar nicht, dass hier abgerüstet wird, insbesondere weil, ja, da kommen wir gleich noch drauf, die Wirtschaftsbeteiligten möglicherweise sogar einen Echtzeitzugriff auf ihre Daten erlauben müssen, seitens der Zollverwaltung. Ich sehe noch nicht, dass da abgerüstet wird, aber das ist etwas, wo ich wirklich sehr für plädieren würde und was, glaube ich, auch die meisten Unternehmen gut finden würden, wenn man akzeptieren würde, zwar, dass Daten einmal übermittelt werden, aber dann irgendwo auch noch eine Möglichkeit besteht, meine, korrigieren kann man immer, aber dass die Korrekturen dann auch in einem gewissen Rahmen akzeptiert werden. Das wäre mir persönlich noch wichtig.
Das hat der Ratsentwurf, Entschuldigung, der hat das aufgegriffen 2025 und hat genau diesen Änderungswunsch, der auch von vielen Wirtschaftsverbänden adressiert worden ist, gerade was das Thema Daten der Ankunftsanzeige und der Verwahrungsanmeldung betrifft, aufgegriffen. was sehr positiv ist, da stimme ich dir durchaus zu. Was ich weniger positiv finde, ist, dass diesen neuen Grundtenor, dieses Platzieren von Daten in dem Data Hub, das am Ende zu einer Überlassung führt, wieder ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr stark aufgeweicht worden ist vom Rat. Denn der Rat sagt jetzt, ja, ich sehe das zwar auch so wie die Kommission, die Verwahrung beginnt mit der Ankunftsmitteilung, mit der Ankunftsmitteilung, aber zusätzlich zur Ankunftsmitteilung muss der Verwahrer jetzt noch eine Information zur vorübergehenden Verwahrung abgeben mit einem definierten Datenkranz nach UZKDA. Ja. Also ich muss zusätzlich noch eine Mitteilung abgeben oder eine Information. Und dann sagt man, und diese Information, die kann geändert werden. Und hat für diese Änderung dieser Information den heutigen 173 und 174, nämlich die Änderung der Zollanmeldung und die ungültige Erklärung einer Zollanmeldung, 1:1 vom Wortlaut kopiert und hat nur das Wort Zollanmeldung durch Information der vorübergehenden Verwahrung ersetzt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, diesen Datenkranz im Nachgang nochmal zu ändern oder sogar zu stornieren. Das ist der positive Aspekt. Den eher weniger positiven Aspekt, den ich darin sehe, ist, wenn ich mir angucke, wie schwer sich heute insbesondere die deutsche Zollverwaltung mit dem Artikel 173, nämlich einer nachträglichen Änderung der Zollanmeldung und teilweise auch der ungültigen Erklärung nach 174 tut, sieht, dann und der Wortlaut identisch ist, dann frage ich mich, ja, tun sie sich dann mit der Änderung der Informationen in der Verwahrung genauso schwer. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe 100 Stück in die Verwahrung überführt und stelle dann fest, wenn ich den Container aufmache, es sind nur 98 Stück. Wo sind denn die zwei Stück jetzt geblieben? Sind die jetzt über die Grenze gekommen und sind jetzt irgendwo in der aus der vorübergehenden Verwahrung entzogen worden oder der zollamtlichen Überwachung entzogen worden oder waren sie halt einfach nicht im Container? Ja, also
genau diese Diskussion kenne ich aus der Praxis und deswegen bin ich da auch noch sehr zurückhaltend. Inwieweit es da eine Mäßigung gibt sozusagen. Denn die Datenqualität ist durchaus etwas, was bei Unternehmen noch verbessert werden muss, gar keine Frage. Aber was auch vor allen Dingen dem Tagesgeschäft geschuldet ist. Und ich glaube, durch die Geschwindigkeit, die ein solches Verfahren zur Folge hat, was ja sehr begrüßenswert ist, wird es zu Fehlern kommen. Und ich glaube, wir müssen die richtig bewerten lernen. Das ist eine der Aufgaben, die ich sehe bei diesem Systemwechsel. Die Frage ist, ob es tatsächlich kommen wird, dieser Systemwechsel. Denn es gibt auch Ideen, insbesondere von den Mitgliedstaaten, Dinge möglicherweise nur gemäßigt anzuwenden und doch die nationalen Systeme weiterlaufen zu lassen und dann vielleicht nur im Anschluss daran zentral an einen europäischen Data Hub zu melden. Aber das würde, da sind wir, glaube ich, einer Meinung, das würde eigentlich dem ganzen System den besonderen Charme nehmen, ne?
Ganz genau so ist es. Ja. Und wenn wir in den Ratsentwurf gucken, dann besteht genauso ein bisschen die Gefahr von dem, was du gerade gesagt hast. Denn jetzt bin ich mit meiner Ware in der vorübergehenden Verwahrung. Und jetzt sagt der Rat, anders als die Kommission, automatisiert durch Datenübermittlung überlassen wird hier gar nichts, ja, sondern lieber Wirtschaftsbeteiligte, du gibst jetzt eine Mitteilung über die Verfügbarkeit der Ware ab und sagst hier, die Ware ist jetzt für den freien Verkehr verfügbar. Und diese Mitteilung ist ein Datensatz, der heute im Wesentlichen dem H1-Datensatz entspricht, nämlich dem Datenkranz für die Zollanmeldung des freien Verkehrs. Also muss ich doch wieder eine Zollanmeldung abgeben, die jetzt aber Mitteilung heißt, weil Zollanmeldung sollte ja nicht mehr heißen. Und sage ich, lieber Zoll, hier hast du die Daten und die Ware ist jetzt verfügbar. Und dann entscheidet die Behörde über die Frage, muss die Ware gestellt werden oder nicht. Ja, also man schafft den Gestellungsbegriff jetzt nicht mehr ab, sondern man modifiziert ihn ein bisschen und sagt, jetzt gestellt werden muss nur auf Anordnung der Zollbehörde, damit ich eine Beschau durchführen kann oder muss und Proben entnehmen kann. Und wenn ich das nicht möchte, dann reicht mir vielleicht eine Unterlagenprüfung und dann überlasse ich die Ware zum freien Verkehr, wenn die Einfuhrabgaben bezahlt sind oder bezahlt werden können und so weiter. Und diese Mitteilung kann ich auch wieder ändern. Da bleibt der 173 und 174 bestehen. Da schreibt man dann anstelle von Zollanmeldung eben nur Mitteilung über die Verfügbarkeit rein. Und dann habe ich eigentlich alten Wein in neuen Schläuchen. Und dann sagen die Mitgliedstaaten, na, dann können wir doch unsere nationalen Systeme behalten. Die Datengrenze sind ja eh schon da und die übermittle ich dann einfach an den Data Hub. Und dann kann ein anderer Mitgliedstaat mit diesem Datensatz weiterarbeiten. Und dann habe ich im Prinzip das, was ich heute mit AES oder mit NCTS habe. Da, ich gebe meine Ausfuhrzollanmeldung heute auch über Atlas ab. Aber damit eine Zollstelle in Rotterdam, die den Ausgangsvermerk erteilen kann, wird dann eben über den Zentralserver in Brüssel der Datensatz an alle Mitgliedstaaten verteilt und der Ausgangsvermerk geht dann wieder zurück. Also das stellen sich einige Mitgliedstaaten vor. Andere Mitgliedstaaten sagen, nee, der Data Hub ist schon ein zentrales IT-Zollsystem, was die nationalen Systeme in Deutschland des Atlas, in Frankreich des Delta und so weiter ersetzen soll.
Also ich weiß, dass Atlas extrem viel Geld gekostet hat. Die ganzen Zahlen sind nur anteilig offiziell, insofern will ich hier keine zitieren, aber ich weiß, dass es sehr viel Geld gekostet hat. Und mir fällt persönlich noch ein bisschen der Gedanke schwer, dass die deutsche Zollverwaltung sagt, wir schalten es ab. Aber vielleicht muss das auch gar nicht sein. Vielleicht reicht es aus, dass zumindest die Schnittstellen bestehen bleiben. Vielleicht reicht es aus, dass man über das Atlas-System Sachen direkt durchleitet. Vielleicht kann man entsprechend auch IT-technisch noch Teile von Atlas weiter nutzen, denn Atlas ist ja eigentlich auch ein Kommunikationssystem zwischen den unterschiedlichen Zollverwaltungen und auf diese Art und Weise vielleicht auch weiterhin nutzbar unter einem größeren Dach. Da bin ich jetzt kein IT-Spezialist. Aber sollte es ganz sozusagen ersatzlos ausgemacht werden müssen und man stellt ein europäisches System gleichzeitig an, würde ich mich schwer tun damit, dass das so tatsächlich stattfinden wird. Aber nur vielleicht, weil man sich so richtig nicht vorstellen kann. Aber das warten wir mal ab. Das ist eine sehr juristische Argumentation. Was ich allerdings glaube, was sicher kommen wird, ist die europäische Risikoanalyse. Aus zwei Gründen. Erstens arbeitet man schon daran. Man sitzt schon an Projekten in Brüssel, eine zentrale europäische Risikoanalyse durchzuführen. Und zum anderen würde alles andere keinen Sinn machen. Die Risikoanalyse, die national durchgeführt wird, ist nett. Aber bei den derzeitigen Herausforderungen brauchen wir europäische Datenmengen, um eine Risikoanalyse durchführen zu können. Also nicht nur über die Frage, ob Abgaben korrekt erhoben werden und entsprechende Erklärungen abgegeben werden, sondern wir sehen es auch gerade in der Außenwirtschaft. Man muss gesamteuropäisch betrachten, wo welche Warenströme sind, etwaige Warenbewegungen in sensible Bereiche unterbinden zu können. Das ist das Ziel und das geht nur über eine gesamteuropäische Risikoanalyse, teilweise ja auch schon stattfindet. Ja, spannend. Die Frage der zentraleuropäischen Digitalisierung ist, glaube ich, eine, die noch eine gewisse Übergangsphase auch erfordern wird. Ich glaube nicht, dass wir da sozusagen Switch off, Switch on sehen werden. Und wahrscheinlich werden die ITler noch ein Wort mitzureden haben zu der Frage, was geht überhaupt? Was kann man aus dem, was da gerade ist, überhaupt machen? Und wo kann man aufsetzen? Und was muss tatsächlich vollständig neu gemacht werden? Da gibt es auch noch keine näheren Informationen. Da werden wir abwarten müssen. Die Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, gerade die Lieferwege, die sehr intensiv frequentiert werden, sind die E-Commerce-Wege. Da sieht man eine Notwendigkeit zu vereinfachen, zu beschleunigen, aber auch die Player des E-Commerce-Marktes etwas mehr in die Verantwortung zu ziehen. Und ich glaube, dass das auch einer der Knackpunkte ist, über die zurzeit sehr intensiv, aber ich glaube auch sehr konkret gerade diskutiert wird. Man geht davon aus, dass insbesondere im B2C-Geschäft dringend, als Datum steht hier der 1. Juli im Raum, dringend eine Umstellung stattfinden muss. Kernproblem ist, dass bisher noch derjenige, die Zollanmeldung abzugeben hat, der Ware in der EU entgegennimmt. Und wenn jemand als Verbraucher etwas im meist auch asiatischen Drittland bestellt, dann interessiert er sich tatsächlich herzlich wenig um die Richtigkeit dieser Anmeldung, die da abgegeben wird. Und man hat erhebliche Mengen abzufertigen, aber auch erhebliche Probleme mit Undervaluation oder Falschdeklarationen. Und da ist die EU gerade dabei, diesen Teil der Zollreform rauszuziehen. Und vor allen Dingen für die Güter, die eher von geringerem Wert sind. Es gibt die Zollfreigrenze von 150 Euro. Die soll aufgehoben werden und dann will man für diese Sendungen eine Vereinfachung finden. Aber ich glaube, ganz raus ist es noch nicht, wie das genau stattzufinden hat, oder?
Also was, glaube ich, aktuell der Sachstand ist, dass die 150 Euro Freigrenze, die aus der Zollbefreiungsverordnung kommt, bereits unabhängig von der Zollreform zum 1. Juli 2026 abgeschafft werden soll. Und da gibt es auch schon einen konkreten Vorschlag für die Änderung der Zollbefreiungsverordnung.
Die Verordnung ist auch raus.
Und genau, die ist auch raus, ne?
Ja.
Und also das wird zum 1.7.2026 auf jeden Fall kommen. Und was der Ratsentwurf auch ins Spiel gebracht hat 2025, das ist eine E-Commerce-Handling-Fee, dass man über die Zollabgaben hinaus auch noch eine Bearbeitungsgebühr den Zollbehörden zuspricht, um diese Vielzahl an Kleinsendungen abzufertigen.
Und hinweg. Also die dürfen es nicht Handling-Fee nennen, weil Handling-Fee ja irgendwie so eine Gebühr für etwas ist. Und das muss ja mit Kosten hinterlegt werden. Ich glaube, man geht jetzt von einer pauschalen Verzollung aus. Also man will tatsächlich nicht per Item 3 Euro nehmen. Das ist dann tatsächlich auch ein Einfuhrzoll, weil ja die 150-Euro-Grenze wegfällt, die Freigrenze wegfällt, fällt ja grundsätzlich ein Zoll an. Und dann nimmt man jetzt pauschal die 3 Euro, so ist es beabsichtigt. Und das ist aber, glaube ich, das, was ursprünglich mal das Handling-Fee sein sollte.
Ja, also ich habe diesen Pauschalzoll von 3 Euro als Übergangsregelung verstanden, bis eine Handling-Fee kommt. Und man hat auch hier gesagt, man will die Handling-Fee auch vor die Klammer ziehen und will nicht erst mit Inkrafttreten der Zollreform für den E-Commerce-Teil, was 2028 stattfinden sollte, die Handling-Fee einführen, sondern will diese bereits ab 1. November 2026 einführen. Und darüber hinaus führt man jetzt den Pauschalzoll von 3 Euro pro Item ein. Was meines Erachtens doch offen ist, ist, wird die Handling-Fee zusätzlich kommen, fällt der Pauschalzoll wieder weg, wenn die Handling-Fee kommt, oder ersetzt der Pauschalzoll die Handling-Fee. Da kann man durchaus unterschiedliche Lesarten haben. Und also das ist was wir, glaube ich, auch 2026 beobachten sollen. Denn wenn die Handling-Fee kommt und wenn sie bereits im November 2026 kommen soll, dann hat die Kommission gesagt, das ist Teil der laufenden Trilogverhandlungen. Das würde dann bedingen, dass im November 2026 die Trilogverhandlungen abgeschlossen sind, was dann doch dafür spräche, dass die zypriotische Ratspräsidentschaft sich nicht ganz aus dem Thema ziehen kann. Denn sonst wird es für die irische Präsidentschaft ein bisschen eng oder es kommt dann doch nochmal zu einer Verzögerung. Also das ist in der Tat ein spannender Punkt.
Denn die verhandeln ja. Ganz wird es nicht gehen. Also ein bisschen was werden sie machen müssen. Ob sie jetzt da so viel Energie reinsetzen, um die Verhandlungen zu einem Abschluss zu bringen, da habe ich gewisse Zweifel. Aber sie haben ja nicht gesagt, sie tun gar nichts. Also ich meine die drei Parteien. Und sie sitzen ja tatsächlich an dieser Thematik gerade dran. Ich weiß, dass da in Brüssel gerade ganz intensiv verhandelt wird, wie man damit umgehen wird. Vor allen Dingen, man verfolgt im E-Commerce auch noch ein weiteres Ziel. Man möchte die Plattform sehr viel mehr in die Verantwortung nehmen. Man will nicht nur dort eine Möglichkeit schaffen, dass die Anmeldung machen und was ja so ohne weiteres zurzeit gar nicht geht, dass die Anmeldung machen und das entsprechend dann auch selbst verantworten, was sie anmelden. Damit hätte man auch Undervaluation ein Stück weit gelöst, aber auch nur ein Stück weit. Aber man möchte auch die vor allen Dingen in die Verantwortung nehmen, dass sie die Richtigkeit dessen, was da transportiert wird, auch persönlich tragen. Und das müssen wir abwarten. Da wird in diesen Tagen sicherlich auch für diesen isolierten Bereich, glaube ich, eine Klarheit erzeugt werden.
Ja, ich glaube, man fokussiert sich gerade sehr stark auf den Bereich E-Commerce und will diesen Bereich auch vor die Klammer ziehen. Also man spricht auch schon von einem E-Commerce Data Hub, der schon wesentlich früher zur Verfügung stehen soll als der vollständige Data Hub. Deswegen bin ich da völlig bei dir, dass sich da an der Front auf jeden Fall was tut und wir da sicherlich mit Änderungen rechnen können, weil die Kommission oder auch die am Trilog beteiligten Akteure da das Interesse haben, diese Lücke sehr, sehr schnell zu schließen, die sich im E-Commerce aufgrund des größer werdenden Sendungsvolumens gerade auftut.
Woran die Unternehmen besonderes Interesse haben, was geschieht mit ihren Bewilligungen? Das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen häufig als Sorge gesehen. Jetzt haben wir so viel daran gearbeitet, AEO zu werden, und jetzt kommt der Gesetzgeber mit einer neuen Idee, eines Trust-and-Check-Händler oder Trust-and-Check-Trader. Was man, glaube ich, sagen muss, ist, die Idee des Gesetzgebers ist schon, wir vereinfachen Dinge für den Anmelder, mitteilenden Einführer, wie auch immer wir ihn heißen, nennen werden, wie er heißen mag. Aber dann wollen wir auch eine Best Performance sehen bei den Unternehmen, die sich an dem System beteiligen. Und da reicht dem Gesetzgeber der AEO auch in der Version F wohl nicht aus. Das heißt, Voraussetzung für die Beteiligung, für die vollständige Möglichkeit dieser gesamten Vereinfachung wird wohl der Trust and Check Trader sein. Und da ist halt in dem Entwurf der Kommission schon etwas drin, was wir sicherlich auch nochmal hinterfragen müssen, insbesondere wenn es dann zu den Durchführungsbestimmungen geht, nämlich die Frage, was muss so ein Trust and Check Trader eigentlich einhalten? Und da ist dann insbesondere der gläserne Unternehmer das besondere Problem. Ich zitiere das mal. Das Unternehmen muss ein System verwenden, Zitat, das den Zollbehörden ausnahmsweise den Zugang zu zweckmäßigen und relevanten Echtzeitdaten über die Förderung der Waren und die Erfüllung aller für diese Waren geltenden Anforderungen durch die in Absatz 1 genannten Personen verfügbar macht und falls zutreffend an die EU-Datenplattform ermittelt. Das ist das, wie es im ursprünglichen Entwurf drinsteht. Ob das jetzt am Ende so kommen wird, mag dahinstehen, aber es ist halt so, dass derjenige, der halt über den Level von AEO hinausgehen will, einen Echtzeitdatenzugriff zumindest gelegentlich möglich machen muss. Ich kenne zum einen große Unternehmen, die sagen, mein Gott, die haben eh alle Daten von uns, lasst uns doch in Ruhe, Hauptsache die Prozesse laufen dann vernünftig. Ich kenne aber auch viele Mittelständler, die sagen, um Gottes Willen, nur meine Leiche. Und wahrscheinlich muss man dann auch schauen, wie sich das genau ausgestaltet und ob man wirklich diesen hohen Level tatsächlich erreichen muss, um sich an der Zollanmeldung am Zollanmeldegeschäft zukünftig beteiligen zu können. Und danach entscheidet sich halt, ob der AEO bleibt oder nicht. Sonst wäre der AEO wahrscheinlich die B-Version des Ganzen. Weniger hohe Anforderungen, weniger viele Möglichkeiten, aber immerhin ein bisschen was.
Das wird genau die Frage sein. Also ich kenne die Diskussion noch gut aus den Arbeitskreisen der letzten Reform. Da war ich ja für einige Wirtschaftsverbände in verschiedenen Kommissionsarbeitskreisen auch vertreten. Und da hat uns die Kommission immer angeguckt und hat gesagt, aber ihr habt doch die Daten, also ihr Wirtschaftsbeteiligten. Ja? Und dann habe ich immer gesagt, wir Wirtschaftsbeteiligten in Summe am Ende schon. Die Frage ist ja, welcher Wirtschaftsbeteiligter hat welche Daten zu welchem Zeitpunkt? Also wir sehen das ja heute so bei Kennzeichen des Beförderungsmittels. Ja, ich muss heute in meiner Ausfuhranmeldung vor der Überlassung zur Ausfuhr angeben, wie wird dann auf welchem Schiff, mit welchem Namen wird denn der Container verladen werden? Ja, das weiß ich aber 4 Wochen vorher noch nicht, ob der Container jetzt auf der MSC Hamburg oder auf der MSC Europa landen wird. Also habe ich zu dem Zeitpunkt diese Information noch nicht. Ja, ein Wirtschaftsbeteiligter, nämlich der Reeder, der hat am Ende schon die Information, auf welchem Schiff ist denn der Container jetzt tatsächlich gelandet. Also das ist die erste Frage, welche Daten stehen zu welchem Zeitpunkt bei welchem Wirtschaftsbeteiligten zur Verfügung. Und selbst wenn es ein Wirtschaftsbeteiligter ist, dann ist die Frage, na, wenn ich der Behörde einen Echtzeitzugriff geben muss, ja, auf welches System denn? Die Preise sind im Einkaufssystem, die Warenwirtschaftsbewegungsdaten sind im Logistiksystem. Die Tarifierungsdaten sind im Zollsystem oder in den Stammdatensystemen und so weiter. Also es reicht nicht, mit einer Datenschnittstelle irgendwie den Zoll anzubinden, sondern dann braucht er irgendwie Zugriff auf alle Unternehmensdaten und dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ja, das ist
wir haben das in der Abgabenordnung. Da haben wir eine interessante vergleichbare Situation. Da ist vorgesehen, dass die Banken Kontodaten und berechtigten Daten ohne dass sie es selbst mitkriegen, den Finanzbehörden zur Verfügung stellen müssen. Und die machen das so, dass sie täglich diese Daten von allen Instituten einsammeln und auf einen separaten Server packen, auf den dann die Finanzverwaltung zugreifen kann. Und dadurch verhindern sie, dass die Finanzverwaltung auf die Bankencomputer Zugriff nimmt. Ich weiß nicht, ob das ein Modell wäre, dass man sagt, Unternehmen, die sich hier als Trust and Check Trader, schwieriges Wort, zulassen wollen, ob die möglicherweise auch damit arbeiten können, dass sie die erforderlichen Daten, nämlich diese Datengrenze, die da möglicherweise abgegriffen werden wollen, auf einen separaten Bereich packen oder drauf spiegeln, sodass dann die Finanzverwaltung da Zugriff nehmen kann. Wäre so etwas, was ich mir vorstellen kann, was es tatsächlich auch schon gibt.
Das ist ein interessanter Ansatz. Und wenn ich jetzt bei dem Zollanmeldeprozess des Kommissionsentwurfs auf den zurückkomme, und aus dem Kommissionsentwurf kommt ja auch die Idee des Trust and Check Traders, dann macht es aus Verwaltungssicht vielleicht schon noch Sinn zu sagen, naja, also wenn ich eine Überlassung erteile aufgrund von einer Datenbereitstellung, dann muss ich auch irgendwie eine Möglichkeit haben, die Daten zu überprüfen, ja, und die Validität der Daten zu überprüfen. Ich nehme an, dass aus dem Gedanken diese Idee herkommt, zu sagen, der Trust and Check Trader, der kriegt dann schneller eine Überlassung, weil da kann ich die auf dem Data Hub bereitgestellten Daten mit den Daten des Einführers abgleichen, und wenn die sich matchen, dann kann ich die Ware überlassen. Jetzt hat der Ratsentwurf ja diesen Zollanmeldeprozess massiv verändert, hat aber den Gedanken des Trust and Check Traders 1:1 von der Kommission übernommen. Denn wenn ich jetzt wieder eine Mitteilung, ich nenne es jetzt trotzdem mal wieder Zollanmeldung, auch wenn die Kommission das Wort eliminieren möchte, aber wenn ich ja doch wieder eine Zollanmeldung abgebe und sage, lieber Zoll, das sind die Informationen, ja, und die schreibe ich jetzt auch in einen bestimmten Datensatz rein, den ich dir zu einem bestimmten Zeitpunkt übermittle, dann ist die Frage, reicht denn der bisherige AIO und die bisherigen AIO-Kriterien nicht aus, und brauche ich denn diesen Echtzeitzugriff dann noch? Denn dann kann ja die Behörde wieder sagen, Moment mal, ich überlasse jetzt nicht. Ja, ich fordere dich jetzt zur Gestellung auf oder zur Übermittlung von Informationen, die diese Daten belegen oder überprüfbar machen.
Naja, im Entwurf heißt es ausdrücklich ausnahmsweise. Und vielleicht ist da auch noch ein Diskussionsbereich, in welchem Rahmen wir von solch einer Ausnahme reden. Also ich sehe hier nicht die Zollverwaltung, die dauerhaft möglicherweise KI-gestützt die Computer und die Dateneingaben der Wirtschaftsbeteiligten prüft. Also das wird damit nicht vereinbar sein in meinen Augen, aber auch da, glaube ich, wird sicherlich noch drüber verhandelt werden. Aber ich nehme es so wahr, meine Erfahrung ist, dass die meisten Unternehmen, also zumindest die größeren, sagen, ja, mach doch. Dann geht es wenigstens schneller. Also das ist sicherlich auch nochmal auch abzuwarten, wie das Ganze am Markt wahrgenommen wird. Ja, kommen wir zu der Frage, die eigentlich viele Unternehmen bewogen hat, sich um dieses Thema, auch um diese Zeit nochmal zu kümmern. Was können denn jetzt Unternehmen tun? Die Frage, kann man in dieser Gemengelage, wo die verschiedenen Knackpunkte gerade noch in Brüssel im Trilog verhandelt werden, und ich glaube, es geht hier um sehr grundsätzliche Fragestellungen, kann man zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon mit Maßnahmen im Unternehmen reagieren? Und wir haben das in den letzten Wochen ein Stück weit zurückhaltend beantwortet, einfach weil auch überhaupt noch gar nichts bekannt geworden ist aus der Richtung, die diese Reform dann irgendwann mal nehmen wird. Aber ich denke, ein klein bisschen ist möglich. Zumindest kamen wir im Vorgespräch auf Möglichkeiten der Datenoptimierung. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass sämtliche Reformen, die anstehen, sämtliche Neuerungen, die anstehen, auch sehr intensiv mit Datenaustausch, mit Mitteilungen, mit Datenübermittlung, mit rechtzeitiger Übermittlung, mit Reduktion von wiederholten Übermittlungen zusammenhängt. Und das steht und fällt mit der Datenqualität vieler Unternehmen.
Absolut. Ich glaube, Daten und Prozesse, Stammdaten und Prozesse, das glaube ich, sind die zwei Schlagworte, die man hier in den Ring werfen sollte, zu sagen, bereitet euch darauf vor und hinterfragt eure Zollprozesse an der Stelle mal sehr kritisch. Gerade eben der deutsche Mittelstand lebt vom Export, der ist sehr exportorientiert. Deswegen ist Deutschland auch das Land, das am meisten Bewilligungen für den zugelassenen Ausführer, der jetzt auch schon nicht mehr so heißt, jetzt heißt ja SDE-Bewilligung, also Simplified Declaration Export, erteilt hat. Und diese Unternehmen, genau, die vereinfachte Zollanmeldung bei der Ausfuhr. Und diese Unternehmen sagen dann, ja, Import, das macht bei uns der Einkauf. Oder Import macht der Zollbroker. Und wenn man dann sagt, ja, wie überprüfst du denn die Daten in der Zollanmeldung? Und wie pflegst du denn deine Stammdaten? Ah ja, wir gucken uns das ab und zu mal so stichprobenartig an. Genau, das sagen wir heute aus Compliance-Gesichtspunkten schon, um Gottes Willen. Das wird sich morgen fortsetzen, wenn ich diese Daten nicht kenne und diese Informationen gar nicht habe, weil ich werde sie früher bereitstellen müssen als heute. Und das sind die Punkte, wo ich heute schon ansetzen kann und meine Prozesse hinterfragen kann und hier schon mal Transparenz schaffe im Unternehmen für diese Daten.
Ja, ich glaube, das ist auch unabhängig von der Frage, ob das nun 2028 oder 29 oder wann auch immer kommen wird. Das zeigt die Praxis, dass gerade unklare Datensituationen, widersprüchliche Datensituationen auch häufig zu Problemen führen, auch unter dem jetzigen System. Auf der anderen Seite wird man sagen müssen, dass es sich wirklich lohnt, wenn man sich kümmert. Compliance zahlt sich hier durchaus aus, insbesondere auch wenn man interne Kontrollprozesse einführt, so wie eigentlich so ein Standard-Compliance-Management-System auch vorsieht. Und ich habe in der Vorbereitung auch mal so ein bisschen rumgehört, was andere empfehlen in dieser Situation. Da wurde auch immer wieder genannt die Auditfähigkeit. Das ist wahrscheinlich gemeint, wenn Zollkontrollen oder Nachschauen kommen. Je besser man kontrollierbar ist, desto einfacher wird das in der Zollabwicklung sein. Je enger die Zollverwaltung mit einem zusammenarbeitet und je mehr die Zollverwaltung das Gefühl hat, die Daten, die von da kommen, passen, desto einfacher wird es in der Zollabwicklung sein, sogar jetzt schon. Und demnächst wird es halt die Voraussetzung sein im Rahmen vom Trust and Track Trader oder anderen Bewilligungsformen, die da möglicherweise noch kommen werden. Ja, spannend. Aber ich glaube, zurzeit kann man uns nicht um neue Prozesse kümmern, weil wir abwarten müssen, was aus dem Trilog rauskommt. Was man aber, glaube ich, noch sagen kann, ist, wir sind nicht nur heute in Online-Version, sondern auch ansonsten in stetigem Gespräch. Wir beide würden gerne starten und würden den Unternehmen in Form von Schulungen nahebringen, was das neue Zollrecht bringt. Dem dient auch so ein bisschen die heutige Folge des Podcasts, um auch zu zeigen, wie weit wir aktuell sind. Das ist tatsächlich in Anführungsstrichen nicht das Richtige für eine Schulung, einfach weil es noch nicht konkret belastbar ist. Es kann sich noch vieles andere geben. Aber ich glaube, die Unternehmen müssen sich, und da bist du ja mit deiner Pasani sicherlich ganz vorne dabei, müssen sich kurzfristig, wenn bekannt wird, wie es werden wird, auch um entsprechende Informationen und Schulungen kümmern, damit die Mitarbeitenden fit werden für den neuen UZK, der da kommen wird. Und das kann man tatsächlich sehr gut mit eurem Online-Schulungsprogramm. Ich habe das ein oder andere schon an Konzepten gesehen und freue mich auch darauf, mitzudiskutieren in diesem Zusammenhang oder auch entsprechende praktische Tipps geben zu können. Aber ich weiß, ihr habt da auch intern schon eine Menge an Vergleichen und an Erforschen und was auch immer geleistet, was ich immer sehr spannend finde.
Ja, genau, du sagst es gerade, ne? Eine Schulung kann ich natürlich erst generieren, wenn ich Fakten habe. Und hier haben wir jetzt zwei unterschiedliche Entwürfe eines Reform-UZKs und erster Trilog und erst die Durchführungsvorschriften, die dann kommen, werden die Fakten schaffen, die Unternehmen eigentlich brauchen, um wirklich planen zu können und ihre Prozesse entsprechend gestalten zu können. Was wir aber schon gemacht haben, ist, wir haben auf unserem Pasani-YouTube-Kanal diese Kernelemente der Zollreform, nämlich die Unterschiede zwischen der Kommissions- und dem Ratsentwurf, dem Trust and Check Trader und einem möglichen AEO und so weiter, so verschiedene Fragen schon mal gegenübergestellt und aufbereitet, um sich eben schon mal adäquat darauf vorbereiten zu können, was könnte denn kommen und in welcher Ausprägung könnte es kommen und welche Auswirkungen hätte es vielleicht auf mein Unternehmen, wo muss ich jetzt vielleicht schon anfangen, Prozesse zu hinterfragen, Stammdaten zu prüfen und so weiter.
Genau, und wenn es dann tatsächlich bekannt wird, wenn es genaue Informationen gibt, wie das Recht gestaltet werden wird, dann werden wir nicht nur online über Pasani Akademie uns über diese Neuerungen gemeinsam auch mit Ihnen als Zuhörer unterhalten, sondern sicherlich auch in-house und durch in Form von Webinar-Angebot unserer Schlagbaum, sodass wir dafür sorgen können, dass die Unternehmen möglichst schnell auf dem aktuellen Stand sind. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Würde mich auch sehr interessieren, wie Sie oder ihr darüber denkt. Schreibt es einfach in die Kommentare zu dieser Folge, ob wir die Dinge, die da kommen könnten, richtig bewerten oder ob es andere Informationen gibt. Auch das fände ich ganz spannend. Ja, ist viel länger geworden, als ich dachte, lieber Patrick, vielen Dank trotzdem. Ich fand es sehr, sehr spannend heute. Und ich denke, dass wir da an dem Thema noch sicher dranbleiben werden. Mit Ihnen, mit euch, mit dir. Und alles Gute, bis demnächst.
Vielen Dank, alles Gute, bis dahin.